Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir freuen uns. Herzlich willkommen hier im Gemeinderaum. Herzlich willkommen im Internet, an den Bildschirmen. Bevor wir starten, ein Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Also Gnade und Frieden ist das Ergebnis aus dem Erkennen Gottes und des Herrn Jesus Christus. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Offenbarungslicht schenkst über dein Wort, dass wir dich mehr und mehr erkennen in deinem Wort, durch dein Wort. Herr Jesus, du bist das Wort, der Weg, die Wahrheit und das Wort. Und öffne unsere Herzen, dass wir dieses Wort empfangen als Geist und Leben, als Kraft für das Leben. Amen. Unser Glaube ist der Sieg. Wir haben das folgendermaßen strukturiert. Alles ist möglich. Ich habe mir überlegt, ob ich ein Fragezeichen dahinter stelle. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich schreibe einfach nur, alles ist möglich. Woher kommt der Glaube? Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Der Demütige bekommt Gnade. Der Glaube ist nichts Mystisches, Geheimnisvolles. Und vom Wert der Gnade wird uns dann der Adnan berichten und unser Glaube ist der Sieg. Alles ist möglich. Ich war über 25 Jahre so, ist so besser, noch weiter? Okay. Schauen wir, okay. Dankeschön, Gunti. Ich habe beinahe 25 Jahre in einer charismatischen Gemeinde zugebracht und da ist uns beigebracht worden, alles ist möglich dem, der da glaubt. Wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass die folgende Aussage unseres Herrn häufig völlig missverstanden wurde. Möchte auch gleich aufschließen, aber da braucht man wirklich das Licht aus dem Wort Gottes. Sonst schluckt man natürlich diesen Köder, weil er natürlich zu süß schmeckt, weil er zu süß ist. Da sagt der Herr Jesus in Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst. Und dann kommt dieser Satz, dem Glaubenden ist alles möglich. Andere Übersetzung, alles ist möglich dem, der da glaubt. Also, ich brauche nur glauben, ist mir alles möglich. Das stimmt so in dem Zusammenhang, aber das ist aus dem Zusammenhang des gesamten Willens Gottes herausgerissen. Wir werden es gleich sehen, warum. Und wenn wir diesen Satz nur nehmen und den gesamten Ratschluss Gottes außer Acht lassen, sind wir in die Irre geführt. Dann beten wir plötzlich den Glauben an, statt dem die Ehre zu geben, von dem der Glaube kommt. Wir müssen auch die folgende Schriftstelle beachten. Markus 14, 36 und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, sagt hier der Sohn Gottes, der ganz Mensch war, aber auch ganz so Gott war. Ein Geheimnis für uns, das wir nicht entschlüsseln können. Und er sagt, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Schriftstelle. 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. In der Charismatik, da bittest du nicht mehr, da befiehlst du und sprichst in Existenz, in deinem Glauben, den du anbetest. Du brauchst Gott nicht mehr. Du hast den Flaschengeist und er gibt dir die Kraft, in Existenz zu sprechen, was du im Glauben empfangen möchtest. Eine Irrlehre, die uns auf Abwege bringt. Aber es ist noch nicht zu Ende. Auch die folgenden Wahrheiten sind ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Johannes 5,19, zu diesen Anschuldigungen der Juden erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ja, der Sohn kann das nicht, aber du kannst es und ich kann es. Wir können das. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ah, wir schon. Der Herr Jesus hat die Kraft des Glaubens, die Mystik des Glaubens nicht verstanden. Das hat er erst später erkannt im Himmel und dann hat er es durch Paulus uns offenbart. Gell? Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Der Herr sagt die Wahrheit. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ah ja, jetzt haben wir schon ein bisschen einen weiteren Horizont. Jetzt verstehen wir, wie es funktioniert. Wir hören, was der Vater möchte, was der Vater tun will und wir tun es im Glauben an das Wort des Vaters oder des Sohnes. Ich und der Vater sind gleich, sagt der Herr Jesus. Johannes 15,16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Wir haben eine Bestimmung, du hast eine Bestimmung. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Warum? Weil sie von Gott gewirkt ist. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Verstehen wir, dass der Herr Jesus durch seinen Geist in uns, den Geist Christi, uns etwas aufs Herz legt, wo wir dann sagen, Vater, in Jesu Namen bitte ich dich um das oder jenes. Aber hat dir der Herr Jesus das aufs Herz gelegt, dass du wirklich in seinem Namen vor den Thron der Majestät treten kannst und sagen, Vater, der Herr Jesus schickt mich oder in Jesu Namen, das und das bitte, erbitte ich von dir. Verstehen wir den Zusammenhang? Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, was heißt das? Der Herr Jesus legt dir was aufs Herz, gibt dir einen Auftrag, einen Impuls. Und den bringst du vor dem Vater. Woher kommt der Glaube? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du sagen? Wir wissen, dass alles, was unsere Beziehung zu Gott und zu seinem Wort betrifft, auf Glauben gegründet ist. Wir wissen aus Hebräer Kapitel 11, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Alles, was mit Gott zu tun hat und mit seinem Wort, ist auf Glauben gegründet. Und ohne Glauben, alles übrigens, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Stell dir mal diese Aussage vor. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wenn du das, was du machst, nicht im Glauben daran tust, dass das der Auftrag deines Herrn ist und du tust es, und dein Gewissen sagt noch möglicherweise auch, warnt dich noch, dann ist es Sünde vor Gott. Gott hat uns nicht bestimmt, unser Leben für uns zu leben und er seinen Segen dazu zu geben. Wir sind gar nicht dafür geschaffen, unser Leben für uns zu leben. Wir sind dafür geschaffen, unser Leben für ihn zu leben. Und wenn wir unser Leben für ihn leben, da wird uns, ich möchte jetzt nicht zu tief darauf einsteigen, aber der Adnan wird uns nachher noch sagen, wie das ist mit einem Sklaven. Und bereite dich schon mal darauf vor, du bist so oder so ein Sklave. Adnan wird dir das schon erklären, wenn es da noch Fragen gäbe. Unser neues Leben, das wir von Gott empfangen haben, können wir ebenfalls nur im Glauben empfangen und auch nur auf den Glauben gestützt leben. Alles, was wir von Gott empfangen, unser neues Leben und was wir dann im Geist auch leben, ist auf den Glauben gestützt. Geschwister, wir müssen uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind. Es gibt zwei Mächte in diesem Universum. Angst, die auf Sünde gründet. Die Sünde verführt uns und wir befürchten dann Dinge. Angst bringt zustande, was wir befürchten, eine geistliche Macht verursacht durch die Sünde. Und so viele Menschen haben Angst. Du hast es bei der Begrüßung schon gesagt. Wir erkennen, dass so viele Menschen Angst haben in unserer Zeit. Und die Kinder von der Amalia, habe ich vom Adnan erfahren, die haben in der Schule dann zu Angst eine Aussage gemacht und dann hat sie herausgestellt, dass alle Angst haben. Und die Amalia hat gesagt, ich habe keine Angst. Und dann haben sie gefragt, wieso? Weil Gott bei mir ist, sagt sie. Sie hat keine Angst. Wenn Gott nicht bei dir ist, hast du Angst. Und die Angst ist eine geistliche Macht, die durch die Sünde initiiert wird. Und Angst bringt zustande, was du befürchtest. Und dann gibt es aber noch eine geistliche Macht. Das ist der Glaube, der durch die Hoffnung initiiert wird. Und der Glaube bringt zustande, was wir hoffen. Und wenn unsere Hoffnung auf Gott gegründet ist, kann der Glaube das zustande bringen. Hast du eine göttliche Hoffnung, eine lebendige Hoffnung? Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir sind aus Gnade errettet, durch den Glauben, und das nicht aus uns, sondern es ist uns von Gott geschenkt. Weiter lesen wir Römer 1, 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, nicht in den Stories, die irgendwelche großen Propheten und Apostel verkündigen. Nein, sondern im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Geschwister, in Christus sieht uns Gott als heilig und gerecht. Und jetzt ist es so wichtig, jetzt könnte man sagen, ja, dann kann ich doch mein Heil nicht verlieren, weil in Christus bin ich gerechtfertigt, bin ich geheiligt, bin ich errettet und niemand kann mich aus der Hand des Vaters reißen. Jawohl, das stimmt. Solange wir in Christus bleiben. Und wie bleiben wir in Christus? Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in mir, bleibt ihr in meiner Liebe. Solange du im Geist wandelst, bleibst du in Christus. Und dann bist du vor Gott gerechtfertigt auf ewig. Aber du musst in Christus bleiben. Wenn du in Christus bleibst, kein Thema. Und wenn du in Sünde fällst, du lebst nicht mehr in Sünde, weil du hast ein neues Wesen. Du kannst, deine neue Natur kann gar nicht sündigen. Aber wenn du in Sünde fällst, weil du das sündige Fleisch noch an dir hast, tust du sofort Buße und gehst zu Gott. Und dort ist ein Fürbitter für dich, Jesus Christus, der große hohe Priester, der für uns eintritt am Thron Gottes. Wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Du musst das Evangelium kennen. Was ist das Evangelium? Das Wort Gottes, die gute Nachricht. Zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Alles auf Glauben aufgebaut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 12, 3, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Er hat Vollmacht, aber er hat es in Gnade von Gott bekommen. Verstehen wir? Das ist ja nicht aus uns heraus, dass der Glaube das alles bewirkt. Nein, diese Vollmacht gibt uns Gott in seiner Gnade. Jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung, nicht zu überbordender Mystik, zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab, was ist der Maßstab? Ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Jetzt, wenn man das so liest, dann könnte man glauben, ah ja, der Adnan, der hat mehr Glaube als ich. Gott hat ihm mehr Glaube zugeteilt. Und der Gundi hat auch noch mehr Glaube. Und der Florian auch. Aber ich habe einen ganz kleinen Glauben nur. Nein, da müssen wir in den Urtext gehen und müssen schauen, was ist eigentlich vom Urtext her hier gemeint. Und da heißt es, ist, dass Gott jedem denselben Glauben zugemessen hat, nämlich den errettenden Glauben. Du hast den gleichen Glauben wie der Adnan. und wieder Gunti und wieder Florian. Den gleichen. Weil Gott hat jedem den gleichen Glauben zugemessen. Und zwar diesen errettenden Glauben. Und darauf baust du dann auf. Darauf baust du dann auf und wirst vom geistlichen Baby, wirst du zu einem Jüngling, zu einem Mann, zum vollkommenen Mann in Christus. Und das ist ein Prozess, kein Ereignis. Links kann ich es nicht, rechts muss ich es machen. Kein Ereignis. Das ist ein Prozess. Gott hat jedem denselben Glauben zugemessen. Und das ist das Fundament und darauf baust du auf. Das ist das Schöne und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er sieht die Person nicht an. Und wenn du über wenigem treu bist, gibt dir Gott mehr. Jetzt schon in der Ewigkeit auch. Haben wir gerade vom Adnan gehört. Zunächst haben wir soeben festgestellt, dass der Glaube eine Gnadengabe von Gott ist. Es ist ein Geschenk, eine Gnadengabe. Gnadengabe deswegen, weil wir es nicht verdient haben. Nun überreicht uns Gott den Glauben nicht als Paket im Geschenkpapier. Da, Adnan, hast du dein Paket. Gunti, da hast du deins. Michael, da hast du dein Paket. Ja, aber der hat ein viel größeres Paket. Nein, stimmt ja gar nicht. Vielmehr sagt uns Gott durch sein Wort, dass der Glaube die Folge davon ist, dass wir das, was uns Gott in der Bibel sagt, hören. Der Glaube kommt nicht, und immer wieder erlebe ich das, dass einige glauben, wenn sie auf der Straße das Evangelium verkündigen und die Hände auflegen und wird geheilt, dass dann Menschen sich bekehren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sehen das. Ich habe gestern wieder in den Evangelien gelesen und da speist dann Jesus 5000 mit 5 Broten und 3 Fischen. Und werden die alle satt und sie sehen das Zeichen und er muss sich zurückziehen, weil einige aus dem Volk sagen, das muss der Messias sein und wollen ihn zum König machen. Er zieht sich zurück, flüchtet sozusagen. Und dann merken sie, über Nacht ist er auf dem Wasser gegangen, den Jungs im Boot begegnet und dann waren sie drüben. Und dann sind sie hinübergerudert, wo er ist, weil sie wollten sich wieder die Bäuche vollschlagen, kostenlos. Haben Fisch und Brot gegessen und dann sind noch 12 Körbe übrig geblieben und so weiter. Und es ist interessant, wie Jesus jetzt dieser Tatsache begegnet. Das ist interessant, das musst du mal lesen, dann sagen sie, was zeigst du uns für ein Zeichen? Er hat gerade 5000 Menschen gespeist mit 5 Broten und 3 Fischen gestern. Heute sagen sie, was sagst du für uns für ein Zeichen, dass du der Christus bist. Was zeigst du uns für ein Zeichen? Verstehen wir, dass Zeichen Menschen nicht zum Glauben führen? Und dann musst du weiterlesen, was dann passiert. Dann sagt er, nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Sind alle abgehauen, alle, alle. Auch die 72. Zum Schluss waren es nur die 12. Dann sagt er, wollt ihr auch noch abhauen? Wenige Menschen wollen die Wahrheit hören. Somit kommt der Glaube aus dem Hören des Willens Gottes, den er uns durch sein Wort mitteilt. Geschwister, es gibt nur eines. Da möchte ich auch nicht vorgreifen. Adnan wird uns noch 3 Voraussetzungen für Errettung vorstellen. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Ganze, die Errettung, die Erlösung, eine Gnadengabe Gottes ist. Dieser errettende Glaube, dieses errettende Glaubenspaket, das jeder bekommt in gleichem Maße, wer den Gott berufen und auserwählt hat. Den anderen nicht. Warum nicht? Das ist eine gute Frage, kommen wir gleich drauf. Römer 10, 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Alles sehr berechtigte Fragen. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Der Herr Jesus muss uns senden. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Der Herr Jesus erwählt uns, nicht wir uns selber. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Er ist schier verzweifelt, der Prophet Jesaja, und sagt, Herr, wer glaubt denn unserem Verkündigen überhaupt? Ihr müsst euch vorstellen, Geschwister, dass zur Zeit Noahs, obwohl der Noah Jahrzehnte gepredigt hat, kehrt um, tut Buße, Gott schickt das Gericht und die Arche schon gebaut hat. Die haben ihn ausgelacht. Und zum Schluss sind er und 7 weitere Seelen gerettet worden. Alle Menschen wurden ausgelöscht. Das ist doch ein Bild, ein Beispiel für uns. Sodom und Gomorra, nur Lot ist gerettet worden. Alle anderen sind gerichtet worden. Verstehen wir, Geschwister, was das bedeutet für uns? Nicht die ganze Welt wird errettet. Es sind nur wenige, die berufen auserwählt sind. Eng ist das Tor und schmal der Weg. Und das ist die Wahrheit. Also, und da ist jetzt die Konsequenz, das Fazit. Also, ist der Glaube aus der Verkündigung, du hörst das Wort Gottes und das ist der Same, der uns neues Leben gibt in der Kraft des Geistes Gottes. So, das ist der biblische Weg. Das Wort Gottes wird gehört, es bringt in deinem Herzen Frucht und in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du von Neuem geboren. Das Wasserbad des Wortes reinigt dein Innerstes, dein Herz, deine Seele und jetzt wirst du versiegelt mit dem Geist Gottes. Du hast Leben aus Gott empfangen. Du bist ein Teil von Gott. Du hast einen Teil von Gott. Du bist göttlicher Natur geworden. Du hast diese elende, fleischliche Natur noch an dir, aber jetzt hast du die Kraft, das zu überwinden. Jetzt hast du die Kraft aus dem Wort Gottes und aus der Kraft des Heiligen Geistes, diese Begierden der alten Natur zu überwinden. Jetzt lebst du ein geheiligtes Leben. Und tatsächlich ist es so, durch den Glauben wohnt Christus in uns. Wir müssen es jeden Tag im Glauben ergreifen. Wir müssen sagen, aus Glauben habe ich den Sieg über die Sünde und über den Tod. Es geht nur aus Glauben, weil das Fleisch ist da. Und wenn du diese Begierden nicht tötest, die Werke des Fleisches nicht tötest, aus Glauben, weil du glaubst, du bist mit Christus gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dir. Die Sünde ist eine Macht. Und sie will diese Macht ausüben. Aber wenn du jeden Impuls, jeden sündigen Impuls deines Fleisches im Glauben sofort auslöscht, lebst du im Sieg und es wird immer leichter und immer leichter und immer leichter. Und du kommst zur Heiligung. Und du hast dein Fleisch und die Begierden im Griff. Der Teufel greift auf 3 Arten an. Er persönlich, durch die Welt und durch dein Fleisch, durch die Begierden. Aber du hast den Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, steht ganz oben drüber. Unser Glaube ist der Sieg. Worüber? Über Sünde und Tod. Das ist der Sieg. Über Sünde und Tod hast du Sieg. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Wort Gottes. Nicht durch Storys, die ich hier erzähle, sondern nur, wenn wir hier das Wort Gottes verkündigen. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Es ist doch so, dass wir uns jedes Mal entscheiden müssen, ob das, was uns irgendein Mensch erzählt, stimmt oder nicht. Mit anderen Worten, ob ich es ihm glaube, was er sagt, oder ob ich es ihm nicht glaube. Wenn der Flori nachher beim Mittagessen mir irgendwas erzählt, muss ich entscheiden, glaube ich das dem Flori oder glaube ich ihm das nicht. Ja, ist eine klare Sache. Wenn ich Vertrauen habe zum Flori und es kommt mir unwahrscheinlich vor, glaube ich es ihm trotzdem, weil ich Vertrauen habe. Vielleicht frage ich nach. Aber dann muss ich entscheiden, glaube ich es ihm oder glaube ich es ihm nicht. Und bei Gott ist es genau das Gleiche. Entweder wir glauben, was er sagt, oder wir glauben es nicht. Wir können nicht glauben, wenn wir nicht gesagt haben, was er gesagt hat. Am Adnan seine Lieblingsschriftstelle. Wir können nicht glauben, wenn wir nicht gehört haben, was er sagt. Ich kann nur glauben, wenn ich gehört habe, was er sagt. Sonst kann ich nicht glauben. Glaube ist nichts Mystisches. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Gott hat sich auf vielerlei Art bezeugt. Durch die Schöpfung, brauchst nur Römer 1 lesen, durch unser Gewissen, durch die Propheten, durch den Sohn Gottes, durch die Schrift. Alles zeugt von Christus. Wir wissen aber auch, dass der Glaube eben eine Gnadengabe ist, sodass einer glauben kann und der andere eben nicht glauben kann. Jetzt ist die Frage, warum nicht? Dieser Frage musst du auch im Römerbrief nachgehen. Römer 6 bis 8, lies mal diese drei Kapitel vielleicht heute Nachmittag, Römer 6 bis 8. Und dann schau mal, was der Apostel Paulus, inspiriert durch den Geist Gottes, zu diesem Thema sagt. Da geht es darum, dass dann der Paulus sagt, ja, du sagst, ja, wenn Gott doch uns erwählt oder nicht erwählt, was habe ich dann eigentlich für eine Chance? Und dann sagt er, ja, du törichter Mensch, fragt auch der Topf den Töpfer, warum hast du mich so gemacht? Das ist interessant, musst du mal nochmal lesen. Wissen aber auch, dass der Glaube eine Gnadengabe ist, sodass einer glauben kann und der andere eben nicht glauben kann. Ja, jetzt haben wir doch gerade gesungen, dass Gott die Gerechtigkeit ist. Wie kann das sein, Gott? Dann bist du doch ungerecht. Nein, das Thema haben wir behandelt, bis es nicht mehr weiterging. Die Gerechtigkeit sagt, du bist ein Sünder, du hast den Tod verdient. Aber aus meiner Liebe habe ich aus Gnade dich erwählt. Und dafür habe ich meinen Sohn ans Kreuz geschickt, der für deine Sünde stellvertretend gestorben ist. Das ist Gnade. Aber du und ich, wir haben den Tod verdient. Wir sind Sünder von Natur. Warum nicht? Warum kann der eine glauben und der andere nicht? Und wir haben gerade gehört, Glaube ist eine Gnadengabe. Warum, Gott, gibst du dem diese Gnadengabe und dem nicht? Weil Gott genau weiß, wer seine Gnade annehmen wird und wer nicht. Gott weiß, im Gegensatz zu uns, wer demütig ist in seinem Herzen oder in Rebellion zu Gott lebt. Gott weiß es. Wir wissen es nicht. Der Demütige bekommt Gnade. 1. Petrus 5, 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott gibt dem Hochmütigen seine Gnade nicht. Nur dem Demütigen gibt er Gnade. Jetzt wissen wir es warum. Jetzt ist die Frage beantwortet. Jesaja 13, 11, da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen. Denen gibt doch Gott nicht die Gnade. Hier sehen wir, was er macht. Er richtet die Hochmütigen. Ich werde ihrem Hochmut ein Ende machen und die Hoffart der Gewalttätigen, der Gewaltigen demütigen. Der Glaube ist nichts Mystisches. Adnan, bitteschön.
Unser Glaube ist der Sieg. Das ist, was für uns ganz wichtig ist, und zwar jeden Tag. Wir sind alle gläubig und da wollen wir hier Kraft schöpfen durch diese Aussage. Die lesen wir 1. Johannes 5. Aber, wie wir bei der Begrüßung auch gehört haben, wir müssen nachdenken, darüber nachdenken, was das heißt. Der Glaube ist der Sieg. Immer wieder, ja. Ich glaube, ja, was glaubst du? Auch wenn wir einmal gewusst haben, was wir geglaubt haben, reicht nicht. Ja, ich habe schon mal gewusst, was ich geglaubt habe, jetzt weiß ich nicht mehr. Kannst du mich noch mal erinnern, was habe ich geglaubt? Was war der rettende Glaube? Was habe ich gehört? Was war eigentlich ausschlaggebend? Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wenn wir im Glauben leben wollen, dann müssen wir wissen, was wir glauben. Vorhin haben wir von Reinhold gehört, du musst immer im Glauben leben, im Glauben empfangen, im Glauben handeln. Ja, was habe ich dann geglaubt? Welcher Glauben ist das? Also, wir haben das Wort gehört, dass wir erstmal verlorene Sünder sind. Und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Also wir haben die Todesstrafe verdient. Und das Urteil steht schon fest, dass die Sünder den Tod bekommen werden. Und wenn wir Sünder sind, dann haben wir den Tod verdient. Das glauben wir. Und da geht unser Vater im Himmel, geht Gott weiter und sagt, pass auf, aber wenn du jetzt, weil ich euch alle liebe, obwohl ihr Sünder seid, habe ich meinen Sohn für euch gegeben als Retter. Er stirbt für euch, stellvertretend. Aber nie einfach so gebe ich eine Voraussetzung dafür. Das kostet was. Da möchte ich aber dein Leben ab dem Zeitpunkt für mich haben. Ich gebe das Leben meines Sohnes für euch hin. Aber wenn du das willst, dass du von dem Tod in das Leben, vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt wird, musst du mir dein Leben geben. Kostenlose Errettung ist eine Lüge. Gibt es nicht. So, ah ja, das haben wir geglaubt und wir haben Ja gesagt. Und wenn wir einverstanden sind, das ist das Gnadenangebot, das ist ja nichts anderes. Aus Liebe zu uns, warum macht er uns das Angebot? Das Angebot ist kostenlos. Wie das Angebot. Ich mache dir ein Angebot, das Auto kostet 30.000 Euro, das Angebot ist kostenlos. Aber du kannst nicht sagen, ja, dann nehme ich das Auto kostenlos. Ja Mensch, sei verständig, ich habe dir das gesagt, ich biete das kostenlos an für einen Preis X. Das Angebot kostet dich nichts. Aber du kannst nicht so unverständlich sein, wie der Paulus sagt, ja, das steht hier kostenlos und das andere mit dem Preis, eigentlich schmeckt mir nicht, ich nehme das Auto einfach, hier steht Auto, hier steht kostenlos, den Preis blenden wir aus. Geht nicht. Also das ist unser Glaube. Okay, wir haben versprochen, der Preis, den wollen wir bezahlen. Unser Leben gehört Gott. Und da hat Reinhold kurz darauf hingewiesen, was bedeutet eigentlich, dass wir jetzt den Sieg haben. Was ist da passiert? Wenn wir jetzt sagen, wir werden vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt. Bis jetzt waren wir die Sklaven der Sünde und des Todes. Ich kenne nichts anderes. Sklaven der Sünde. Und jetzt hat uns Gott mit dem Blut seines Sohnes für sich erkauft. Jetzt sind wir seine Sklaven. Jetzt sind wir nicht mehr. Die Sünde ist nicht mehr unser Herr. Wenn die Sünde, unsere alte Natur, noch Anspruch haben will, dann sag ich, nee, ich bin nicht mehr dein Sklave. Ich muss nicht mehr sündigen. Warum? Weil die Sünde nicht mehr mein Herr ist. Früher, wenn ich gehorsam war, musste ich sündigen. Wenn ich nicht sündige, dann war ich ungehorsam. Warum? Ja, mein Herr, wenn mein Herr die Sünde ist, dann muss ich meinem Herrn gehorchen und deshalb ist es normal, dass ich sündige. Jetzt bin ich ein Sklave Christi. Meine Natur ist die Natur Gottes. Jetzt muss ich nicht mehr sündigen. Ich kann natürlich fremd gehen zu meinem alten Herrn und dort krumme Dinge, das nennt man die Hurerei dann. Ne? Ich gehe fremd, wieder mit der Welt. Obwohl eigentlich nicht mehr der Sklave der Welt bin, gehe ich hin und mache gemeinsame Sache, sündige. Aber da ist der Geist Gottes in uns, der uns ermahnt und sagt, nicht fremdgehen, nicht fremdgehen, keine Hurerei. Kehr um, komm zurück, du gehörst mir. Du hast das freiwillig entschieden. Ich habe dich nie gezwungen. Und somit, dass wir verstehen, was wir geglaubt haben, und was ist unser Sieg? Die Sünde ist besiegt. Der Sünde und der Tod sind besiegt. Wir sind frei von der Ungerechtigkeit und frei von dem Tod. Wir haben die Gerechtigkeit und das ewige Leben. Das ist für uns wichtig, jeden Tag dran zu denken und zu verinnerlichen. Deshalb ist es der Glaube nichts Mystisches, wenn wir nicht immer wieder dran denken, was haben wir geglaubt und was glauben wir noch, dann vergessen wir und sagen, ja, wir sind gläubig. Ja, was sind wir gläubig? Lasst uns dran denken, das ist, wir haben geglaubt, was wir gehört haben. Vielleicht hat der ein oder andere von uns bisher den Eindruck, der Glaube wäre irgendwie etwas Mystisches, was Geheimnisvolles. Etwas, was der eine hat und der andere eben nicht. Aber der Glaube kommt ganz einfach durch das Evangelium, durch das Wort Gottes. Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Gott bietet zunächst einmal jedermann an, ihm zu glauben, da er durch die Auferweckung seines Sohnes sein Wirken bestätigt hat. Wir lesen die Stelle in Apostelgeschichte 17, 31. Hier ist diese Begebenheit, wo der Apostel Paulus seine errettende Botschaft auf dem Areopag in Athen bekannt gibt. Da versammeln sich die ganzen Leute um ihn und erzählt ihnen diese Botschaft. Mit dem Erfolg, dass die meisten ihn ausgelacht haben, als er gesagt hat, Jesus ist auferweckt worden und das ewige Leben und so weiter. Und er hat gesagt, ja, jetzt langt, geh heim. Wenn wir mehr wissen wollen, dann rufen wir dich nochmal. Und da heißt es hier, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn vor den Toten auferweckt hat. Eine andere Übersetzung lesen wir, ein gerechtes Urteil sprechen wird. Zugleich hat er allen die Möglichkeit des Glaubens angeboten. Und eine andere Übersetzung, Elberfelder ist es, hat er allen den Beweis, den Glauben gewährt. Also jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein Gnadengeschenk nur für Bestimmte. Er hat uns vor der Erschaffung der Welt vorher bestimmt. Und hier bietet allen den Glauben an. Ja, was stimmt jetzt? Deshalb haben wir vorhin kurz über Römer 1 gesprochen, bei der Begrüßung. Er sagt, jeder Mensch muss eigentlich glauben und Buße tun, wenn er die Schöpfung sieht. Aber diejenigen, die rebellisch sind, die keinen Gott über sich akzeptieren wollen, lehnen das ab. Und was macht Gott? Verfinstert ihr Herz. Überlässt sie ihrem untauglich gewordenen Verstand. Und das weiß Gott von vornherein, weil er die Zukunft kennt. Für uns ist nicht möglich, aber das wissen wir, dass Gott das weiß. Er hat vor der Erschaffung der Welt schon das Ende gesehen. Apostelgeschichte 26, 18. Hier ist die Begebenheit, wo Paulus vor dem römischen König ist ja nicht, Aribas hieß er, glaube ich, auf jeden Fall in der Verteidigungsrede berichtet er und sagt, dass Gott ihnen, Gott hat ihn auserwählt, berichtet von der Begebenheit auf dem Weg nach Damaskus. Und Gott sagt ihm, er wird ihn senden unter die Heiden und wird ihnen die Augen öffnen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Wir verstehen, dass Gott einem Menschen die Augen öffnen muss, damit er erkennen kann, was von Gott kommt. Das wissen wir auch durch die ganze Schrift, dass der Glaube ein Gnadengeschenk. Warum? Damit keiner sagt, das war meine Anstrengung. Damit keiner sich rühmen kann. Er muss sich uns offenbaren. Wir können Gott nicht erkennen. Von uns aus. Keiner hat Gott gesehen. Ja, wie soll man den Glauben haben, wenn er sich uns nicht offenbart, uns die Augen öffnet? Und diejenigen, die das ablehnen, verfinstert er ihnen das Herz. Das heißt, die haben Augen und sehen dann nichts mehr. Da tritt das Gegenteil ein. Die Gnade, da haben wir vorhin auch gehört, Die Gnade ist was Wertvolles. Wenn jemand begnadigt wird. Aber wenn ich nichts gemacht habe, warum soll ich begnadigt werden? Das müssen wir auch verstehen, wenn wir von der Gnade reden. Das ist doch verständlich, dass wenn einer, wir haben vorhin gesagt, wir haben das Wort gehört, wenn ich weiß, der Geist Gottes hat mich überführt durch sein Wort, das ist ein verlorener Sünder und jetzt steht das Urteil, mein Lohn ist der Tod. Dann suche ich nach Gnade. Kann jemand mich begnadigen? Ich will nicht ewig sterben. Im Feuersee landen. Für die Ewigkeit. Dann will ich die Gnade haben. Wenn ich aber das ablehne, dass es einen Feuersee gibt, eine ewige Qual gibt, eine ewige Trennung, einen Gott gibt und ewige Trennung von ihm. Ich habe kein Urteil bekommen, warum soll ich begnadigt werden? Das ist immer die Voraussetzung. Diejenigen, die überführt wurden, erkennen das als Gnadengabe, als Gnadengeschenk. Die anderen verwerfen, das ist doch so ein Schwachsinn. Du kommst zu mir und du willst mich jetzt vom Todesurteil hier begnadigen, befreien. Ja, ich bin doch nicht zum Tode verurteilt. Das ist auch nachvollziehbar, dass er sagt, du musst verrückt sein. Keiner hat mich zum Tode verurteilt. Erst wenn die Leute erkennen, dass sie zum Tode verurteilt sind, dann lächeln sie nach dem Gnadenangebot, dass sie vom Tode verschont bleiben. Angenommen, jemand hätte ein schweres Verbrechen begangen, das die Todesstrafe verdient. Allerdings wurde er vielleicht viele Jahre nicht überführt und blieb als Verbrecher unerkannt. In dieser Situation wird ihm die Gnade nicht viel oder vielleicht sogar überhaupt nichts bedeuten. Ganz anders sieht es aus, wenn er überführt oder abgeurteilt wurde und nun die Todesstrafe, der Todesstrafe entgegensieht. Nun hat die Gnade für ihn einen unermesslichen Wert. Also nur, wenn der Heilige Geist einen Menschen davon überführt, dass er aus der Sicht Gottes aufgrund seiner Sündennatur den ewigen Tod verdient hat, ist die Gnade des Evangeliums von unermesslichem Wert für jeden, der diese Wahrheit erkannt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen die ganze Wahrheit über ihren Zustand sagen. Und wenn wir die ganze Wahrheit sagen, sind wir auch nicht sicher und wir wissen sogar, dass sie trotzdem ablehnen werden. Geschweige davon, wenn man nicht die Wahrheit sagen. Wenn man nicht die Wahrheit sagen, die würden natürlich annehmen. Warum? Ja, obendrauf kriegst du ein Geschenk, du wirst über alles siegen. Ein siegreiches Leben, hören wir solche Serien sehr oft in dieser Welt, ne? Siegreiches Leben. Was wird dort verkündigt? So eine Art erfolgreich, nach menschlichen, weltlichen Maßstäben. Siegreiches Leben. Das ist aber nicht, was die Schrift uns lehrt. Siegreich, du hast den Sieg über die Sünde. Du bist nicht mehr der Sklave der Sünde. Die Sünde und der Tod sind besiegt. Das sagt uns die Schrift. Und nicht, dass du jetzt ein Sieger bist, du hast so viele eigene Sklaven, du hast so viel Macht und Ländereien und was weiß ich. Das ist nicht der Sieg, was uns das Wort Gottes verkündigt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen die ganze Wahrheit über ihren Zustand sagen, indem wir diesbezügliche Offenbarung aus dem Wort Gottes klar und eindeutig vermitteln. Selbstverständlich aus der Liebe Gottes heraus motiviert und nicht als Richter über ihn. Aus der Liebe Gottes heraus. Warum? Ja, stellt euch mal vor, wenn das nicht die Liebe ist zu den Menschen, die Motivation ist, wenn einer auch berufen auserwählt ist, wir wissen nicht, aber wenn einer da ist, mit dem werden wir die ganze Ewigkeit verbringen. Da hüpft das Herz jetzt schon mit diesen Leuten. Die Vorstellung mit den Leuten und mit unserem Vater und unserem Herrn die Ewigkeit zu verbringen. Also noch größere Liebe kann eigentlich nicht uns motivieren. Natürlich ist das Wort scharf. Schärfer als zweischneidiges Schwert und richtet die Gedanken des Herzens. Also deshalb müssen wir auf unsere Gedanken immer wieder achten. Immer wieder achten, jeden Tag neu auf unsere Gedanken. Weil da fängt an, ob wir von dem richtigen Weg abgehen oder draufbleiben. Der Glaube ist der Sieg. Durch den Glauben können wir die Triebe und Begierden unseres Fleisches, die Verlockungen der Welt und den Teufel überwinden. 1. Johannes 5, 4. Denn allen, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wir haben neue Natur. Die Natur Gottes. Und Gott ist offenbart durch sein Wort. Wenn wir uns freuen über das Wort Gottes, wenn wir über die Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft des Heiligen Geistes freuen, dann merken wir, das entspricht unserer Natur. Es mag sein, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir mal zu dem alten Herrn, zu der Sünde, mal abdriften und fremdgehen. Aber der wird Gott uns sofort ermahnen, dass wir umkehren. Aber wenn wir gar keine Liebe zum Wort empfinden, gar keine Liebe und Freude zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes empfinden, dann müssen wir überlegen, ob wir überhaupt die Natur Gottes haben. Ja, irgendeiner hat gesagt, du bist jetzt von Neuem geboren. Also du hast neue Natur, aus Gott geboren. Ja, was ist denn das für eine neue Natur, göttliche Natur, die mit Gott eigentlich nichts zu tun haben will? Mit Gott der Bibel natürlich, ne? Mit dem wahren Gott. Und deshalb müssen wir auch immer an uns arbeiten, wenn wir merken, dass unsere alte Natur die Oberhand haben will, uns auf Irrwege verleiten will. Warum? Das Fleisch ist noch da. Das Fleisch ist von der alten Natur. Das Fleisch will uns zu dem alten Herrn, dass wir Sklaven der Ungerechtigkeit, Sklaven der Sünde werden. 2. Korinther 2,14 lesen wir, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Das ist auch ein wunderschönes Bild, was vorhin Reinhold gesagt hat. Nur in Christus haben wir den Sieg. Außerhalb nicht. Nur in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, weil wir in den Leib Christi hineingetauft und sind wir jetzt ein Glied am Leib Christi. Und jetzt sieht uns Gott in Christus als ein heiliges Wesen. Das ist sein Kind insgesamt. Wir sind seine Töchter und Söhne, der Christus. Außerhalb des Christus, am Christus vorbei, hat keiner eine Chance. In Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, haben wir vorhin gesagt, wenn das natürlich nach dem Willen Gottes ist. Und Galater 6, 14, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn, Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt ist gekreuzigt, also ich bin nicht mehr Sklave der Welt, ist gekreuzigt, ist besiegt. Durch das Kreuz Jesu ist die Welt gekreuzigt. Ich bin nicht mehr der Sklave der Welt. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du an dein Erbe, jetzt wollen wir wieder diese Freude haben, die auf uns wartet, diese Hoffnung, die wir haben, die eintreten wird, die ist noch nie da. Sagt der Apostel Paulus, eine Hoffnung, die da ist, ist doch keine Hoffnung. Unsere Hoffnung ist noch nie da. Sie wird kommen. Und diese Vorfreude, diese Freude über die zukünftige Herrlichkeit, was ist sie? Wenn wir an unser Erbe, wenn du an dein Erbe, an deinen Platz als Sohn oder Tochter Gottes im Himmel und an das, was Gott für dich an Herrlichkeit, die auch offenbar wird, der ganzen Schöpfung wird offenbar werden. Im Moment sagen die Leute, es war nett, du bist nett. Ja, du machst vielleicht deinen Job anständig, aber ein bisschen verrückt bist du schon. Du bist aus Gott, Gott hat dich gezeugt. Nein. Gut, solange du niemanden beißt, dann können wir dich tolerieren. Aber wenn du zu lästig wirst, müssen wir dich irgendwo woanders hinschicken. Ne? So, aber warum? Weil er sagt uns ja auch, die Welt hat mich auch nie erkannt. Und sie wird euch auch nicht erkennen. Aber dann werde ich und werdet ihr der ganzen Schöpfung offenbar werden. wir werden die Herrlichkeit erkennen. Das ist eine unbeschreibliche Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, die in uns steckt. Aber jetzt ist verhüllt durch das Fleisch. Das sehen die Leute das nicht. Es sei denn, die sind aus der gleichen Natur. Die sind auch von Gott geschaffen. Und da sehen sie die Herrlichkeit in dir. Da sehen sie Gott in dir. Sie können das sehen. Sie können das erkennen. Also, wenn du an dein Erbe, an deinen Platz als Sohn, Tochter Gottes im Himmel und an das, was Gott für dich an Herrlichkeit in der Ewigkeit, in der ewigen Gemeinschaft mit ihm vorbereitet hat, glaubst, glauben wir das, dann wirst du mit Paulus alles Irdische als Dreck erachten und somit besiegen. Weil alles andere, die Welt ist Augenlust, Fleischeslust und hochwertiges Leben. Das ist so kurz zusammengefasst. Man sieht und begehrt. Begierden des Fleisches, auch ohne die Augen. Wir haben zu viele Begierden in unserem Fleisch und immer besser und immer schöner. Das ist alles fleischlich. Das können wir nur als Dreck erachten, wenn wir glauben, was uns im Himmel erwartet. Er sagt, wenn ich das mit dem vergleiche, dann ist es nur Dreck. Heißt nicht, dass wir heute den Kaffee jetzt nach dem Gottesdienst nicht genießen? Natürlich. Aber unvergleichlich. Natürlich wird man hier sagen, was ist das für Kaffee? Das ist ja Dreck. Nein, das können wir genießen. Aber im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist Dreck. Was sagt der Apostel Paulus hier dazu? Abgesehen kriege ich Ärger mit Franziska, sie hat den Kaffee gekauft. Philipper 3,8. Mehr noch, sagt Apostel Paulus, Jesus, wir schließen mit dieser Bibelstelle ab. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Unüberbietbar Großes. Dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. In Christus. Nur der Christus wird alles erben. Einzelne von uns am Christus vorbei oder außerhalb wird nichts erben. Das dürfen wir nie vergessen. Nur in Christus. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Amen. In diesem Sinne verabschieden wir uns auch von den Zuhörern, Zuschauern, wünschen Gottes Gnade, Gottes Liebe und dass wir alle in Christus bleiben und daran denken, was glauben wir und was ist unser Sieg? Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.